Einen schönen guten Abend. Freue mich, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute ein bisschen Bilanz ziehen wollen. Eine Jahresbilanz gewissermaßen. Wie schaut die Basis auf den Kanzler, auf diese Regierung, die jetzt seit genau einem Jahr im Amt ist? Und das tun wir mit der Landrätin Tanja Schweiger, die sagt, seitdem ich meine Briefe an Merz schreibe, kriege ich wenigstens eine Antwort. Von Scholz kam nie eine, von Merkel auch nicht. Aber trotzdem sind viele schon sehr enttäuscht und fühlen sich an der Nase herumgeführt. Und sie fragen sich, wo bleibt der Reformer, der durchgreifen wollte, um uns, um das Land wieder an die Spitze zu führen? Gute Frage. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Stefan Fassbinder ist bei uns, Bürgermeister von Greifswald. Ein Politiker mit Exotenstatus, könnte man sagen. Denn es handelt sich bei ihm, glaube ich, wirklich um den einzigen grünen Oberbürgermeister in Ostdeutschland überhaupt, der etwas sehr Interessantes sagt. Ich möchte aus Berlin oder Schwerin gar nicht unbedingt mehr Geld. Ich möchte es nur anders. Warum? Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Das würde Klaus Blättner, der bei uns ist, wahrscheinlich öffentlich so nie sagen. Er ist Oberbürgermeister in Ludwigshafen. Stadt mit 177, knapp 180.000 Einwohnern, einem Schuldenberg von 1,4 Milliarden. Allein der Haushalt für 2026 weist einen Fehlbetrag, glaube ich, von fast 150 Millionen aus. Und schon bald werden es in wenigen Jahren über 200 sein. Wir verlieren, sagt er, jeden Tag ein Stück Handlungsfähigkeit. Dabei hat er gerade erst angefangen, ist frisch im Amt. Und auch sein Thema ist offenbar der Sozialstaat, der so wohl nicht mehr lange bezahlbar sein wird. Was muss also passieren? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, Felix Schwenke ist bei uns, Oberbürgermeister von Offenbach. Der legt noch einen drauf, indem er sagt, wir waren schon am Ende, als die neue Bundesregierung ins Amt kam. Deshalb hat er kein Hallenbad mehr, keine einzige Stadtteilbibliothek, hat nur noch ein einziges Bürgerhaus. Wir haben, sagt er, über Jahre und Jahrzehnte knüppelhart gespart. Und trotzdem gibt es da diese eine Meldung, die irgendwie nicht so richtig dazu passt. Trotz der vielen Schwierigkeiten hat er es nämlich geschafft, neue Unternehmen nach Offenbach zu locken und sagt heute, wir haben hier mittlerweile so viele Arbeitsplätze wie seit über 50 Jahren nicht mehr. Wie hat er das gemacht? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Schönen guten Abend in die Runde. Vielleicht an alle, bin gespannt, wer lösen kann, zu Beginn ein kleines Quiz. Von wem stammt folgender Satz? Es kann nicht sein, dass Bund und Länder, vor allem der Bund, den Kommunen ständig mehr Aufgaben überträgt und sie finanziell anschließend damit alleine lässt.
Friedrich Merz.
Bundeskanzler, als er noch kein Bundeskanzler war. Ja.
Friedrich Merz, als er noch nicht Kanzler war.
So, und, genau, ist wichtig. Das ist ein kleiner, feiner Unterschied. Und wer würde dem zustimmen, Frau Schweiger? Würden Sie dem so zustimmen, dass das so nicht geht?
Ja.
Dieser Befund richtig ist?
Ja.
Sehen Sie auch so?
Ja, definitiv.
Herr Blättner auch?
Absolut.
So.
Ja, der hat also offenbar kein Erkenntnisproblem. Ist doch schon mal gut.
So, also wie sehr beschreibt dieser Satz auch sozusagen Ihr Grunddilemma, Ihr Grundproblem, Frau Schweiger?
Also wir waren im Herbst 24 mit Friedrich Merz in seiner Vorgängerfunktion zusammen. Und da hat er das sehr, sehr deutlich auch noch zu uns bayerischen Landräten gesagt. Er hat gesagt, für die Finanzausstattung der Kommunen sind die Länder zuständig. Das kann nicht direkt über den Bund gehen. Mhm. Auch das ist jetzt im Koalitionsvertrag anders. Und die Situation der Kommunen spitzt sich weiter zu. Mhm. Das war Ende 24 schon schwierig, als wir als bayerische Landräte dort waren, wobei das bundesweit sicherlich gleich ist.
Ja, Entschuldigung, nur ganz kurz, eine sehr beeindruckende Grafik. Vielleicht können wir die einmal kurz zuspielen, die das zeigt, wie plötzlich die Kommunen, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, was ich von 22, 23, da passiert es, ne?
Genau.
In die roten Zahlen rutschen und dann geht es rasant nach unten.
Wir sind jetzt bei 30 Milliarden bundesweit, die Kommunalschulden. Mhm. Und es geht ja exponentiell hier, der Schuldenstand nach oben. Mhm. Und wir warten alle auf den Herbst der Reformen, der jetzt schon rum ist, dieser Herbst. Und es müsste sich jetzt einfach deutlich ändern, das, was Sie gerade zitiert haben, dass der Bund uns nicht Aufgaben gibt, für die er uns kein Geld gibt.
Mhm. Wie sehen Sie das, Herr Fassbinder?
Ja, ich sehe das ganz genauso. Er kann uns die Aufgaben geben, aber dann muss er uns auch das Geld dafür geben, und zwar 1:1. Mhm. Es gibt ja manchmal so Gesetze, wo es dann gekürzt wird, wir kriegen ja nur 90% oder solche Sachen. Und er muss uns auch befähigen, also nicht er persönlich, aber die Bundesregierung oder auch die Landesregierung, die Aufgaben ausführen zu können. Also auch genug Vorlauf, die Gesetze müssen entsprechend sein. Wir brauchen Vorlauf, was umzusetzen. Das muss alles kommen.
Herr Blättner.
Das ist eine Situation, die wir in Ludwigshafen schon seit vielen Jahren kennen.
Diese tiefroten Balken.
Diese tiefroten Balken, genau. Ja. Sie haben ja die Zahlen eingangs geschildert. Von daher, das meine ich jetzt ohne Häme, mittlerweile ist es halt bei sehr, sehr vielen Kommunen angekommen. Und von daher glaube ich tatsächlich, es gibt kein Erkenntnisproblem mehr. Nicht in den Landeshauptstädten, auch nicht in Berlin. Sondern es gibt meines Erachtens ein Prioritätenproblem.
Es fängt ja damit an, dass man immer nur die Dinge vor der Wahl versprechen sollte, die man hinterher auch einlösen kann. Das ist immer meine Grundthese. Und wenn ich keine Lust habe, bestimmte Dinge zu bezahlen, dann sollte ich sie auch vor der Wahl nicht versprechen. So. Und das sind ja alles Dinge, die Kommunen haben ja nicht ab 2022 wie die irren Schwimmbäder eröffnet. Und wie die irren gesagt, wir bauen jetzt Freizeitparks mit kostenlosem Eintritt für unsere Bürgerinnen und Bürger. Sondern diese Ausgaben kommen ja vom Bund. Und deshalb.
Es gab ja mal eine Zeit, da war doch ganz Deutschland kurz davor, ein Freizeitpark zu werden. Das ist schon ein bisschen her. War glaube ich, Ihre Partei. Ne? War das nicht Helmut Kohl, der
immer. Die Älteren erinnern sich nicht.
Genau. Ich erinnere mich auch dunkel. Das heißt, ist da die Enttäuschung, Frau Schweiger, wenn Sie sagen, die Leute, Sie haben es so ausgedrückt, die Leute fühlen sich an der Nase herumgeführt?
Also viele fühlen sich an der Nase herumgeführt, gerade die, die Union gewählt haben, weil das, was Friedrich Merz vorher versprochen hat und wofür er immer stand, ja nicht gekommen ist. Also gerade das Thema Schulden machen, wie es der Kollege gerade angesprochen hat, im Sinne von im Vorfeld nichts versprechen, was man nicht halten kann, ist natürlich mit dem Schuldenmachen sofort nach der Wahl exorbitant gewesen. Und so zieht sich das ja durch in allen Bereichen. Wir stehen jetzt heute hier als Kommunen und für uns ist die gleiche Situation, dass sich strukturell noch nichts geändert hat. Und wir haben ja alle ein bisschen unterschiedlich auf dieses Sondervermögen geblickt. Natürlich ist es schön, wenn es zusätzliches Geld gibt. Ja. Aber wir wussten ja, dass die Schulden irgendwann auch mal wieder zurückbezahlt werden müssen. Und wir wussten auch alle, egal wie viel Geld die uns geben, wenn man nicht an die Strukturen rangeht und endlich die Prozesse verändert, dann wird kein Geld dieser Welt reichen. Und Prozesse und Reformen sehen wir nicht.
Das ist das, was Sie meinen, Herr Fassbinder, wenn Sie sagen, ich will nicht mehr Geld aus Berlin und aus Schwerin, ist ja Ihre Landeshauptstadt. Ich will es aber anders.
Ja. Also wir brauchen inzwischen auch mehr Geld für die Aufgaben, die wir vom Bund übernommen haben. Aber dieses anders ist ganz wichtig. Und das Sondervermögen ist ein gutes Beispiel. Ich war froh über den Beschluss damals. Ich fand es fast eine Sternstunde eigentlich des deutschen Parlaments, dass sie sich zusammengetan haben und gesagt, wir müssen jetzt einen guten Schritt nach vorne gehen. Aber die Umsetzung, ich kann bis heute das Geld nicht ausgeben. Ich weiß nicht mal ganz genau, wie viel ich habe. Ich weiß nicht, für was ich es einsetzen kann. Ich weiß nicht, nach welchem System ich es beantragen kann. Es fängt jetzt so langsam an, sich zu sortieren. Ich habe schon eine erste Ahnung. Aber der Beschluss ist über ein Jahr her.
Genau, geht alles zu langsam.
Das ist für mich ein Thema, das ist einfach viel zu langsam. Ich hätte eigentlich im letzten Sommer, hätte ich schon gern losgelegt. Und das ist, meine ich, mit Prozess, das funktioniert nicht. Und die Verfahren, die jetzt entwickelt werden, befürchte ich, wieder so kompliziert wie alle, die wir schon haben. Und das ist ein Riesenproblem.
Also es ist in Bayern ein bisschen besser, muss ich jetzt mal ein Lob aussprechen. Wir wussten Ende letzten Jahres, November, Dezember, ganz klar, wie viel vom Sondervermögen wir bekommen und wie wir es bekommen, hat die bayerische Landesregierung gut gemacht.
Ja, die legen sie jetzt in Hessen aus Verwaltung, der muss man sagen.
In Hessen wissen wir das für die erste Tranche jetzt auch. Also es ist jetzt zweigeteilt, die Auszahlung.
Okay.
Und wir können jetzt tatsächlich loslegen.
Okay, also es gibt diese neuen Instrumente, wie das schon angesprochene große Sondervermögen für die Kommunen. Es gibt auch eine besondere Zahlung für Länder und besonders notleidende Städte. Aber richtig ist, und da ist großer Konsens, glaube ich, bei allen Kommunalpolitikern, das sind Investitionshilfen. Das hat nichts mit Strukturveränderungen zu tun. Und die Struktur stimmt einfach nicht. Daher kommt der rote Balken.
Das würde ich auch unterstreichen, dass die Strukturen auch geändert werden müssen. Ich würde aber bei Merz eher kritisieren, dass er vor der Wahl behauptet hat, dass er keine Schulden machen muss. Dass sie hinter der Wahl die Schulden gemacht haben für die Investitionen, halte ich für absolut richtig. Weil Politik muss auch als erstes mal mit einer Analyse beginnen. Und wenn wir gucken, was sind die Probleme in Deutschland, wenn wir ehrlich sind als Deutsche, haben wir über Jahrzehnte gut gelebt, weil die Amerikaner unsere Verteidigung bezahlt haben. Das machen sie heute nicht mehr. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir sagen, wir lassen uns von Putin überfallen oder wir bezahlen selbst. Und woher? Das hat ja weder die Ampel noch Merz noch sonst wer zu verantworten. Das muss auch bezahlt werden.
Schon klar.
Brücken etc. Wir haben über Jahrzehnte gut gelebt, indem wir unser Land auch abgelebt haben, die Investitionen. Jeder weiß es, jeder sieht die Schulen, jeder sieht die Schlaglöcher in den Straßen. Irgendwann muss das geheilt werden und ist so langsam ein guter Zeitpunkt dafür, wenn man auf diese Bereiche guckt. Und gleichzeitig ist unserem Wirtschaftsmodell noch die billige Energie aus Russland genommen worden. Das heißt, auch hier die nächste Megatransformation. Wie man da auf die Idee kommen will, dass wenn das Land so einen Kraftakt braucht, dass es dafür kein Geld braucht, das war vor der Wahl ein spannender Gedanke. Gut, dass er hinterher zur Erkenntnis kommt.
Was heißt spannender Gedanke? Ist das auch Teil des Frusts? Wie nennen wir das, was da stattgefunden hat? Ich meine, gerade die CDU, die so lange regiert hat, denen war das doch klar. Was ist das dann?
Also das Erwartungsmanagement war sicherlich nicht gut.
Erwartungsmanagement?
Ja, also sozusagen die falschen Erwartungen zu schüren, in den Raum zu stellen, die man dann nicht erfüllen konnte. Das meine ich auch mit Prioritätenproblemen.
Sie drücken sich da so vornehm aus, weil Sie ein kluger Mann sind. Ich bin da ein bisschen mehr Straßenköter. Ist das eine politische Lüge oder was ist das?
Nein, das würde ich nicht so sehen tatsächlich. Es war sozusagen hoffnungsvolles Denken vielleicht an der Stelle.
Ja, aber jetzt mal ernsthaft. Wie sehr frustriert das die Leute?
Das falsche Leute dann schon. Die Reaktion haben Sie auch gesehen.
Aber es war doch am Ende der Ampel Meinungsmache, Stimmungsmache, die Ampel bringt überhaupt nichts mehr hin. Genau. Wir brauchen den Befreiungsschlag und wir brauchen die Union. Das war doch die Mehr, Land auf, Land ab, politisch, medial.
Genau.
Das war die Stimmung. Ich habe damals gesagt, egal wer dran ist, wenn keiner an die Strukturen rangeht, ist es egal, wer regiert, weil wir einfach in so einer verfahrenen Situation sind, dass wir Strukturen, Gesetze, Vergabevorschriften, Bundesteilhabegesetz, Jugendhilfe, die ganzen gesetzlichen Grundlagen haben, die uns da hineingebracht haben. Und ich sehe nicht, wer das ändern will, weil das alles aus der Zeit der GroKo kommt. Aber man wollte halt glauben, wenn jetzt die Ampel endlich weg ist und endlich die Union wieder dran ist, dass alles gut geht. Das war halt die Mehr. Und das ist halt jetzt einfach nicht passiert, was auch vor 3 Jahren schon klar war.
Das ist hart an der Grenze zur Autosuggestion, würde ich sagen, oder? Können wir noch mal diesen Balken zeigen, netterweise? Weil ich Sie gerne mal alle offen, ganz konkret fragen würde, wie kommt sowas? Und was macht sowas mit Ihren Städten, mit Ihren Gemeinden? Wofür geben wir zu viel Geld aus? Und wo fehlt konkret jetzt das Geld? Was können Sie nicht machen, weil wir da diesen roten Balken haben? Vielleicht fangen wir bei Ihnen an, Herr Schwenke.
Ja gut, also wir sind 140.000 Einwohnerstadt und besitzen kein Hallenbad. Ich glaube, das steht sehr, sehr symbolisch. Das können die Bürger auch bundesweit gut nachvollziehen, dass das eigentlich ungewöhnlich ist für eine Stadt dieser Größe.
Seit wann haben Sie kein Hallenbad?
Um es ganz höflich auszudrücken.
Sie haben kein städtisches Schwimmbad?
Ja, genau. Wir haben ein städtisches Freibad. Die Schüler müssen ja schwimmen lernen. Da ziehen wir im Winter so eine Halle drüber. Da ist es ein bisschen frischer für die Kinder. Dann schaffen die das. Die sind sozusagen hart in unserer Stadt. Aber das ist schon Mitte
kurz
der 90er.
Kurz vor Eisbaden, ja?
Kurz vor Eisbaden nicht. aber jedenfalls nicht wie im klassischen Hallenbad. So. Und das haben wir tatsächlich schon Anfang der 90er machen müssen, weil wir vieles von dem, was Deutschland derzeit erlebt, in unserer Stadt viel früher erlebt haben. Ja, den großen wirtschaftlichen Druck. Wir haben ab Beginn der 90er 80% unserer Industriearbeitsplätze in unserer Stadt verloren.
Leder und so, ne? Wir haben mal drüber
gesprochen. Leder war noch ein bisschen früher, dann auch viel Druckmaschinen jetzt auch aktuell wieder und unterschiedlichste Bereiche, so Stahlbau und so. Und das ist ja sozusagen eine Situation, vor der Deutschland heute auch steht. Auf unsere Stadt hat man damals nicht so sehr geguckt, weil man viel aus Ostdeutschland und auf die das Ruhrgebiet geguckt hat, auf die Kohlestädte.
Transformation.
Genau. Deswegen haben wir auch die niedrigsten Personalkosten, die Einwohner. Wir haben unsere Verwaltung ertüchtigt. Also wir sind an unsere Strukturen schon ganz massiv rangegangen, haben ganz viel auf Effizienzen, auf Einsparungen geguckt. So, und das ist natürlich etwas, was an anderen Stellen jetzt auch gemacht werden muss, dass Strukturen hinterfragt werden und effizienter gemacht werden, damit man eben auch mit weniger Personal auskommen kann, ohne dass man das eigene Personal ausbluten lässt oder die Leistung für die Bürgerinnen und Bürger viel schlechter wird. Und im Zeitalter der Digitalisierung sind die Möglichkeiten eigentlich besser denn je. Ein letztes konkretes Beispiel. Der Kollege sagte, wir brauchen, wenn neue Gesetze kommen, auch die Chance, es umzusetzen. Wohngeld war so ein Beispiel. Mhm. Irgendwie 8 Wochen vorher erfahren wir, demnächst sind 70% oder was mehr Leute anspruchsberechtigt. Dem Grunde nach kein schlechter Gedanke. Aber das muss ich doch von vornherein so einführen, dass es bundesweit eine einheitliche Software gibt, dass das Ende-to-Ende digitalisiert gemacht werden kann. Sowas muss doch ein Staat wie Deutschland heutzutage schaffen.
Und das, macht ein gutes Beispiel, weil die Frage dir nach, wir müssen Mitarbeiter einsparen, das ist immer leicht gesagt. Nehmen wir mal das Wohngeld. Da hatten wir von heute auf morgen 900 mehr Berechtigte in der Stadt. Wir mussten die 900 mehr berechtigte Haushalte für Wohngeld.
Weil?
Zum 1.1.23 die Anspruchsgrenzen gesenkt wurden. Und da mussten wir einfach doppelt so viele Menschen einstellen, die sich mit Wohngeld beschäftigen. Und das kostet uns und ist natürlich nicht ausfinanziert, weil das Wohngeld mag man noch bekommen sozusagen vom Land. Aber die Infrastruktur in Form dann von Menschen, die das auch bearbeiten, die wir zur Verfügung stellen, kostet uns dafür alleine 350.000 Euro.
Also wir haben das, die
Personalkosten. Zusätzliche Personalkosten
für dieses Thema, wo 0 Euro sozusagen mitkommen mit dieser.
Das heißt, wir kriegen damit haben Sie dem Gesetz ja noch keine Genüge getan.
Genau.
Und wir haben keine einheitliche Software. Und das ist das ist das Wohngeld, das ist das beste Beispiel. Und das kann man aber subsumieren über alles. Jede Kommune sucht sich ihre eigene Software.
Wie kann das sein?
Und ich sag schon seit Jahren, wenn der Bund uns eine Aufgabe gibt, dann soll er uns das Werkzeug dazu geben. So ganz einfach.
Wird sogar noch einen Schritt weitergehen.
Und seit 20 Jahren kann man Elster automatisch machen. Ja. Da gibt jeder seine eigenen Daten rein. Der Wohngeldberechtigte muss doch seine eigenen Daten einlesen können. Der hat seine Gehaltsabrechnung, der hat seine Miete, man weiß, was ist die ortsübliche Miete, wie viele Kinder hat er, der muss das reingeben, dann muss der Computer das durchnudeln und dann spuckt es das raus. Und dann machen wir noch eine Plausibilitätsprüfung und dann schaffen es mir mit einem Viertel vom Personal. Diese Software muss der Bund zur Verfügung stellen und wir uns nicht alle selber entwickeln. Das ist ein Irrsinn.
Ja, das ist ein totaler Irrsinn. Ja? Das versteht ja auch jeder.
Ja.
Das versteht ja auch in Berlin jeder.
Nein.
Unverschämtheit.
Ich glaube, man könnte das sogar noch.
Nein, das verstehen die doch. Also warum erklären Sie mir, warum passiert das nicht? Das versteht doch auf einer theoretischen Ebene jeder. Es sind doch keine Deppen, die da am Start sind.
Die politische Antwort ist aufgrund des Föderalismus. Das ist die politische Antwort. Da spotzt man sich ab. Und ich sage, ich fühle mich in meinem Handlungsspielraum nicht eingeengt als Regensburger Landrätin, wenn der Bund mir Aufgaben gibt und mir dazu das Werkzeug gibt.
Aber
ganz
wer hat denn was dagegen? Sagen Sie
niemand von uns.
Also ich glaube, das Wohngeld, das ist ein sehr gutes Beispiel. Da lag es, glaube ich, nicht am Föderalismus. Aber eine Politik, egal ob auf Bundes- oder Landesebene, versucht natürlich möglichst schnell Erfolge zu generieren. Ich bin Mitglied im Präsidium des Deutschen Städtetages. Wir haben eindringlich gewarnt vor dieser raschen Einführung. Wir haben gesagt, das ist an sich gut mit dem Wohngeld, waren überhaupt nicht dagegen. Aber wir brauchen mindestens ein halbes Jahr, eigentlich ein bisschen länger, um die Struktur aufzubauen. Weil wir haben ja den Ärger der Bürger nachher.
Exakt.
Die kommen zu uns und sagen, in Berlin haben die was beschlossen und wieso funktioniert das bei euch nicht?
Genau.
Wieso muss ich einen Monat auf meinen Bescheid warten? Das heißt, der Wunsch, ganz schnell einen politischen Erfolg zu generieren, auf Kosten, in dem Fall der Kommunen, ist ein Problem in dem Fall.
Und das ist, also wir haben es anders gemacht. Wir haben die Leute nicht eingestellt. Wir haben sehr wenig zusätzliche Leute eingestellt. Was passiert dann? Wir schließen uns mit ein paar anderen Kommunen zusammen, damit wir das nicht ganz allein erfinden, die Software. Aber wir können sozusagen nur Hilfe zur Selbsthilfe mit ein paar anderen Kommunen gemeinsam machen. Und die Leidtragenden sind am Ende die Bürgerinnen und Bürger, weil die eben ewig auf die Auszahlung warten. Die Ansprüche gibt's, aber die müssen 6, 7, 8, 9 Monate warten, bis sie das Geld tatsächlich kriegen. Also da sind wir wieder beim Punkt.
Ja.
Man soll nur das versprechen auf Bundesebene, was man hinterher auch halten kann. Und letzter Satz noch, natürlich steht die Bundesebene unter einem enormen Druck, weil wir alle sind zum Beispiel, ich bin für 6 Jahre gewählt. Im Bund ist man nur für 4 Jahre gewählt. Natürlich macht diese Struktur auch, dass man sofort unter Druck steht, sofort liefern zu müssen. Es ist aber wirklich schwer, innerhalb von 4 Jahren substanziell zu liefern. Deshalb
wir alle fordern Tempo und mit Verabschiedung des Gesetzes zieht die politische Karawane weiter. Die Umsetzung wird dann denen überlassen, die sie sozusagen am den Boden drucken, nämlich den Kommunen.
Aber nochmal, dieses Beispiel, eine einheitliche Software. Warum hat da jeder seine eigene Lösung? Das kostet unfassbar Geld.
Wegen des Föderalismus.
Das ist die
Begründung.
Ja, aber ihr sitzt doch regelmäßig, Entschuldigung, ich bin jetzt so ein kleiner Bürger von außen, ihr sitzt doch regelmäßig zusammen.
Ja, aber es läuft nur so, dass wir uns auf kommunaler Ebene uns austauschen und miteinander. Aber es wäre doch gut, wenn der das Gesetz und die Leistung gesetzlich verankert, wenn der sagt, macht es mit der Software, macht es mit der Software, übernimmt dieses Programm so automatisiert im Zeitalter der Digitalisierung, dass das meiste automatisch geht. Und wir das am Ende mit weniger Personal machen. Das ist ja wirklich einfach zu berechnen.
Das geht ja nicht nur da. Es gibt so viele Sozialgesetzbücher, die auch mit weniger Personalaufwand möglich wären. wenn man die Möglichkeiten der Digitalisierung dort nutzen würde. Und weil Sie sagten, wir sitzen dabei, wir sitzen eben nicht dabei. Im Föderalismus der Bundesrepublik vertreten die Länder die Interessen der Kommunen. So. Und das machen sie durch die Bank weg, alle Landesregierungen, super schlecht. Wenn es ausreichend Landesregierungen gut gemacht hätten, hätten sie nämlich gesagt, das machen wir mit dem Wohngeld, aber erst, wenn der Bund die Software zur Verfügung stellt.
Und es ist parteiübergreifend schlecht. Selbst Markus Söder macht das schlecht, das kann ich mir gar nicht
vorstellen. Da ist der Grund darin, dass die Länder zwar zustimmen im Bundesrat, sonst hätten wir das nicht, aber die Länder nicht sagen, oh, wie geht's denn unseren Kommunen damit, sondern sagen, ja, das betrifft die Kommunen, das ist uns egal, deswegen stimmen wir zu. Also wir haben keinen Fürsprecher auf Landesebene und auf Bundesebene für unsere Themen. Und auch nicht, wenn es jetzt dann ums Geld geht. Wer wird denn auf der Bundesebene ans Eingemachte gehen und sparen für uns? Also die gehen ja maximal ran und versuchen die Prozesse auf ihrer Ebene vielleicht zu verbessern. Ich weiß es nicht, aber doch nicht sich irgendwo in die Bresche zu springen, zu werfen für uns.
Ja, ist schon klar.
Das wird nicht passieren. Deswegen fordern wir Konnexität. Das heißt, der Bund muss auch das bezahlen, was er uns anschafft, damit er die eigene Betroffenheit hat.
Und ja, das ist soll dich selber ärgern, das heißt ja das übersetzt. Ja. Genau. Herr Blätter, Sie wollten gerade.
Naja, also mit in Kraft treten eines solchen Gesetzes. Ja. Stehen ja am nächsten Tag die Bürgerinnen und Bürger bei Ihnen vorm Schreibtisch. Und da können Sie schwer sagen, na, wir als Kommunen setzen uns jetzt erstmal noch ein Jahr zusammen und entwickeln erstmal eine Software, sondern dann müssen Sie
ja schwer zu verstehen. Ja. Wie ist denn
das
überhaupt
mitkommen mit dem Gesetz? Da bin ich komplett bei den Kollegen.
Frau Schweiger, Sie haben das irgendwo neulich mal beispielhaft erzählt und ich fand das so interessant. Können Sie das mal auch einem großen Publikum erklären? Datenaustausch, Datenschutz vor allen Dingen. Mhm. Zu welchen absurden Situationen kann das führen?
Also ich erzähle mal zwei Beispiele ganz gern. Das eine Beispiel ist das Thema Asyl. Da haben wir ja mit viel Daten zu tun gehabt. Bei uns ist es so, in der Stadt Regensburg ist so diese Erstaufnahmeeinrichtung. Mhm. Und dann ist die Stadtverwaltung zuständig für die Sozialhilfe, für das Asylbewerberleistungsgeld. Und dann erfassen die Person. Und wenn die dann weiterkommen zu uns in eine dezentrale Einrichtung, dann kommt der Bus mit den Asylbewerbern ins Landratsamt und dann müssen wir bei uns in der Asylbewerberleistung die Daten neu erfassen. Wir können nicht ins Computersystem reingehen.
Die sind alle schon erfasst.
Ja, wir erfassen die neu mit allen Fehlerquellen. Händisch erfassen wir die neu, weil wir keine gemeinsame Personendatenbank haben, obwohl wir das Thema Asyl bundesweit im Auftrag der Bundesregierung machen, klar zugewiesen, wer was tun muss. Das ist keine Aufgabe, die ich mir originär ausgesucht habe. Die ist übertragen, wie beim Wohngeld. Und dann wäre es doch gut, wenn wir alle auf die gleiche Datenbank zugreifen könnten und Daten importieren und exportieren könnten. Ansonsten habe ich zusätzliches Personal. Und wenn ich das für den Landkreis Regensburg sage, dann habe ich das immer mal 400. Es gibt fast 300 Landkreise und kreisfreie Städte. Und das muss man, also das ist der Grund, warum wir immer mehr Personalkosten in den Verwaltungen haben, weil wir alle rumwurschteln und die Daten immer wieder neu erfassen
und
Fehlerquellen
dann so,
natürlich dabei sind oder das mal dazu führt, dass der eine oder andere vielleicht auch öfter erfasst wird. Und dann, jetzt spreche ich aber nur von uns Landratsämtern. Ich spreche noch nicht von der Polizei, ich spreche noch nicht von den Bundesbehörden.
Polizei,
sondern, wenn die irgendwie einen Straftäter erwischen, dann haben die unterschiedliche, haben die mir letztes Mal erzählt, sie erstellen drei unterschiedliche Protokolle, weil aus Datenschutzgründen darf nicht zum Beispiel die Ausländerbehörde alles erfahren, sondern da gibt es dann auch nochmal abgestufte Protokolle, die zum Beispiel erstellen, weil der Datenschutz das höchste Gut ist.
Und dann wer kriegt den zweiten Bericht?
Ich weiß es nicht, aber in welche Ebenen das geht. Aber es ist einfach das Thema Datenschutz hat bei uns hemmt die Digitalisierung. Ja. Wir sind in Digitalisierung grundsätzlich sehr weit und können nicht mehr weiter, weil uns der Datenschutz bremst. Und es kostet halt unglaublich viel Personal, weil wir immer wieder neu das Gleiche machen müssen, weil wir zum Beispiel im Leistungsbereich unterschiedliche Einkommensbegriffe haben. Jedes Gesetz definiert das Einkommen anders, geht immer wieder von vorne los. Und das ist alles Sachen, die haben nichts mit kommunaler Selbstverwaltung zu tun.
Die machen auch nichts besser.
Wir wollen selber entscheiden, wo wir eine Schule bauen. Hm. Aber wir wollen die Dinge, die wir im Auftrag von Bund und Land einheitlich, effizient machen. Und da macht es halt Sinn, wenn einer das Werkzeug zur Verfügung stellt. Klar. Und nicht wir uns unten mal zu fünft, mal zu zehnt, mal zu dritt irgendwie was ausdenken.
Aber ich würde das Problem nicht so allgemein sozusagen dem Datenschutz zuschreiben, sondern ich bin schon dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger in der Demokratie auch darauf vertrauen können müssen, dass grundsätzlich ihre Daten geschützt sind. Aber das Absurde an dem Beispiel ist ja, es handelt sich ja nicht darum, dass wir die Daten der Behörden an externe Dritte geben würden. Genau. Sondern es ist so, dass unterschiedliche Behörden nicht darüber miteinander reden.
Das ist das eine und das schützt immer das jedes Problem. Mal andere Daten wir haben, offensichtlich.
Wir haben auch, wir haben eine AG-Leistungsmissbrauch, ja, wo wir versuchen gezielt Leistungsmissbrauch zu bekämpfen. Aber wenn dann die Kindergeldbehörde, die Polizei, die Bauaufsicht, ja, Ausländeramt, Sozialamt, Meinarbeit, also Jobcenter zusammensitzen, dann dürfen die fast nichts miteinander austauschen. Mhm. Zoll noch dabei und. Obwohl es alles staatliche Behörden sind, wenn die wirksam arbeiten wollen, müssen die alle ein gewisses Risiko übernehmen.
Spektakulär.
Und Lösungsideen finden.
Und es gibt eine Lösung dafür. Also in Estland sind alle Daten zugänglich, aber es ist genau geregelt, also sind alle Daten zusammen, werden einmal erfasst, aber es ist genau per Gesetz geregelt, wer auf welche zugreifen darf. Genau. Und das ist eigentlich die Lösung. Und wenn ich, das ist auch interessant.
Das ist deswegen interessant, weil wenn es ein Leck irgendwo gibt, kann man jederzeit nachvollziehen, wer hat wo was rausgezogen.
Und wenn ich was rausziehe, was ich nicht darf, werde ich sehr hart bestraft.
Genau.
Das heißt also, das ist geregelt, aber ich muss die Daten nicht 27 Mal erfassen.
Richtig. Ich glaube, über die grundsätzliche Sinnhaftigkeit von Datenschutz brauchen wir nicht reden, aber das können das ja den Bürgern nicht vermitteln. Wir haben zum Beispiel in Mannheim auf der anderen Seite des Rheins, 500 Meter von unserer Innenstadt weg, baden-württembergisches Datenschutzrecht. Da gibt es KI-gesteuerte, intelligente Videoüberwachung an Brennpunkten, wo sich die Menschen unwohl fühlen. Und dann sagt der Oberbürgermeister nach der Amokfahrt am Rosenmontag vor einem Jahr, das hat uns wirklich geholfen, den Täter schnell zu finden. Und auf meiner Seite, im rheinland-pfälzischen Nix, war es bislang unmöglich, eine Videokamera zu installieren, aufgrund des föderalen rheinland-pfälzischen Datenschutzes. Es ist gut, dass es jetzt im neuen Koalitionsvertrag drinsteht, weil das können Sie den Menschen nicht erklären. Die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister aus der ganzen Republik pilgern nach Mannheim, um sich das anzuschauen, weil das ein wirklich cleveres System ist. Und bei uns ist es einfach nicht einzusetzen, weil es nicht sein darf.
Sie haben einen offenen Brief geschrieben an die Bundesregierung. Ich zitiere mal daraus. Wir haben Schlaglöcher in unseren Straßen, die wir seit vielen Jahren kennen. Jedes persönlich offensichtlich, die immer tiefer werden, die wir aber nicht beseitigen können. Manche von uns erleben, dass Schüler in der Pause nach Hause gehen, um dort Toiletten zu benutzen, weil die Toiletten in ihrer Schule in einem unhaltbaren Zustand sind. Das sind Dinge, die es in Deutschland gibt. 2026?
Das sind Dinge, die es in Deutschland gibt und das sind Dinge, die die Leute am Staat dann auch zuweilen zweifeln lassen. Der Staat hat in Deutschland eine Adresse und die Adresse oder die Hausnummer sind die Schulen, sind die Kitas, sind die Museen, sind die Schwimmbäder, so was sie denn noch haben, sind die Bürgerbüros und die Rathäuser. Und da erleben die Menschen Politik in ihrem Alltag. Genau. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann haben wir ein echtes Problem.
Aber seit wann ist das so?
Das ist unabhängig in manchen Bundesländern, in manchen Städten schon ein bisschen länger so. Wir sind da schon, ich will mal sagen, ein bisschen resilienter, weil wir das schon lange kennen.
Ja, können Sie mal versuchen zu.
Und weil die Zitrone da einfach auch schon ausgequetscht ist. Und bei uns ist das schon sicherlich seit 10 Jahren so.
Okay. Der Zukunftspakt hat ja, glaube ich, hat auch einen schönen Namen. Ne? Da fallen dann so Wörter wie Würde und so weiter. Das hat ja dann mit Würde nichts mehr zu tun, wenn die Schultoiletten in einem Zustand sind, dass sie kein Kind mehr benutzen kann. Haben Sie das auch in Greifswald?
Also wir sind noch nicht, sagte der Kollege ja, noch nicht so weit. Also wir haben letztes Jahr tatsächlich noch einen ausgeglichenen Haushalt hingekriegt. Mhm. Aber wir haben in den letzten 2 Jahren unsere Rücklagen aufgebraucht. Das heißt, wir sehen, was jetzt auf uns zukommt.
Ja.
Dieser Absturz, wenn sich nichts ändert, kommen wir dann eben dahin.
Und wenn Sie das jetzt adressieren, ich meine, ich habe immer das Gefühl, solche Runden hier auch, die helfen, weil sie in Berlin manchmal was auslösen, wenn es gut läuft. Hilft Ihnen das, wenn Sie hier sitzen und das mal laut sagen? Oder anders, wenn Sie Briefe schreiben ins Kanzleramt? Wäre die andere Möglichkeit?
Also ich versuche
es. Ja, diskret. Was passiert?
Ich versuche es auf allen Ebenen. Ich lasse keine Gelegenheit unversucht. Natürlich schreibe ich direkt einen Brief. Das ist ja klar, dass man nicht wartet, um irgendwas öffentlich zu sagen, sondern dass man ernst und respektvoll über die unterschiedlichen Ebenen arbeitet und da natürlich ganz normal kommuniziert. Und das muss nicht alles öffentlich und medial sein. Und natürlich schreibe ich immer wieder mal was, was mich umtreibt. Und genau, manchmal gibt es halt eine Antwort, manchmal gibt es keine
Antwort.
Sie sagen,
seit März gibt es eine Antwort.
Immerhin gibt es seit März Kanzler ist, gibt es aus dem Kanzleramt eine Antwort.
Gar keine Antwort.
Vorher gab es keine Antwort von Olaf
Scholz. Für die Landrätin?
Nein, gab es keine Antwort.
Ja, wie kann das denn sein?
Ja, das müssen Sie die fragen.
Wie geht es Ihnen, wenn Sie schreiben? Gibt es da eine Antwort?
Also ich schreibe nicht direkt, aber eben über den Deutschen Städtetag. Da muss ich sagen, hat es in den letzten Jahren, das fing aber auch schon unter Kanzler Scholz an, eine gewisse Verbesserung gegeben, dass man zumindest mal zugehört hat. Also der Deutsche Städtetag hat Zugang bekommen zur Bundesregierung. Ich glaube, das hat man am Anfang ja auch schon. Die Erkenntnis ist da schon auch da. Aber dann in der Umsetzung, da funktioniert es dann nicht immer. Und das spielt sich ja auf die Landesebenen runter. Wenn man mit dem Minister bestimmte Themen adressiert, klappt das noch? In der Umsetzung verfällt man da leider oft in alte Muster wieder, die es dann unheimlich schwierig machen und sehr lähmend.
Also wir schreiben mit Städtetag oder im Bündnis der Würde unserer Städte, dann kriegen wir auch eine Antwort.
Kriegen Sie als SPD-Mann Antwort vom Finanzminister zum Beispiel, von Lars Klingbeil oder von Bärbel Baas? Haben Sie da einen besonderen Zugang?
Ja, wenn ich Lars Klingbeil etwas frage, kriege ich tatsächlich eine Antwort. Da kann ich
wann haben Sie zuletzt mit den beiden gesprochen?
Gesprochen mit Klingbeil in Davos beim Weltwirtschaftsforum, geschrieben vielleicht vor 2 Wochen. Also das sozusagen, das funktioniert schon in der Kommunikation. Muss man auch anerkennen, dass das auf so einem Level funktioniert.
Finde ich gut, ja. Ich habe auch was zu tun.
Also muss man eben sehr hoch anerkennen, dass er das macht. Ich will aber einen Punkt nochmal aufgreifen mit der Frage des Erkenntnisproblems. Ich glaube, es gibt kein Erkenntnisproblem, das den Kommunen sehr schlecht geht. Ich habe aber trotzdem manchmal noch die Wahrnehmung, dass die Bundesebene sich noch nicht ausreichend fokussiert hat auf die Dimension, in der wir sind. Ich glaube wirklich, ich sagte vorhin, die Amerikaner bezahlen unsere Verteidigung nicht mehr, unsere Sicherheit nicht mehr. Wir haben keine billige Energie mehr, aber wir Deutschen müssen mal ehrlich sein zu uns. Und das ist immer, was ich sage, die Analyse, also Erkenntnis, beginnt mit der Analyse. Wir haben ja immer geglaubt, wir sind Exportweltmeister, weil wir ganz toll sind. Und natürlich haben wir kluge Ingenieure und natürlich sind wir Deutschen toll. Aber wir waren nicht nur Exportweltmeister, weil wir so toll waren, sondern wir hatten eben auch billige Energie, haben andere unsere Sicherheit finanzieren lassen, haben unsere Infrastruktur verkommen lassen.
Wir waren wettbewerbsfähig, wollen Sie damit sagen.
Das heißt, wir haben auch von unserer Reserve gelebt. Und heute sind die Dinge in der Infrastruktur so kaputt, dass wir nicht mehr auf die Reserve leben können. Keiner bezahlt uns mehr die Sicherheit und wir kriegen die Energie nicht mehr so billig. Und damit ist unser Erfolgsmodell kaputt.
Klar.
So. Und deshalb brauchen wir einen Spirit, einen Geist, wie die Trümmerfrauen den hatten. Dieses Land muss zusammenhalten. Und wenn es nicht erkennt, dass es einen solchen Zusammenhalt braucht, von den Armen bis zu den Reichen, jeder muss arbeiten, aber auch Steuern zahlen, seinen Beitrag leisten, dann wird das nichts werden. Und da habe ich schon öfter den Eindruck, wenn einer vorher kommt und sagt, jetzt muss nur die CDU regieren, dann wird alles gut und die Ampel ist doof und ich mache keine Schulden. Da fehlt mir völlig die Analyse, dass unser gesamter Wohlstand in Gefahr ist, wenn wir nicht alle zusammenhalten.
Herr Blättner, Beispiel Ludwigshafen. Ist da auch eine direkte Verbindung sozusagen zum Thema Sozialstaat?
Natürlich, 50%.
Sie sagten, wir stemmen in Ludwigshafen enorme Sozialausgaben, die wir gar nicht verursacht haben, die wir aber vollständig selber zu tragen haben. Wofür geben Sie da Geld aus? Wie viel vom Etat ist das?
50% unserer Ausgaben fließen in Soziales.
50%,
das war vor 10 Jahren noch nur 40%, also 10% weniger. Das ist ja schon bei einem Haushalt.
Können Sie mal erklären, warum? Was ist da in Ludwigshafen passiert?
Naja, das ist das, was in vielen Städten passiert tatsächlich. Wir haben ganz viel Integrationshilfen, die wir zahlen müssen, Jugendhilfen, die wir zahlen müssen. Das ist auch alles gut. Und die Berechtigten sozusagen haben auch da ein Anrecht drauf. Denen muss auch geholfen werden. Aber wenn man uns das überträgt, muss man uns auch das Geld geben. Wir hatten gerade eben das Thema Schulbau. Wir müssen jetzt Ganztagsschulen einführen, überall. Das braucht zusätzliches Personal, aber es braucht natürlich auch bauliche Maßnahmen. Für die baulichen Maßnahmen werden bei uns nur zu 70% finanziert und gedeckelt auf 5,9 Millionen. Das sind, wenn Sie 24 Grundschulen oder 23 Grundschulen aktuell haben, dann bleibt da nicht viel übrig. Sie müssen aber für die Kinder ja was machen.
Wie hoch ist denn Ihr Etat?
Unser gesamter Haushalt
ist etwa
900 Millionen.
900 Millionen, eine knappe Milliarde.
Ja.
Das heißt, wofür geben Sie das aus? Die Hälfte ist für Soziales.
Die Hälfte.
Ja. 450 Millionen.
Genau, der Rest ist für das, was wir auch so machen. Nämlich Daseinsvorsorge nicht nur, aber auch natürlich, wir bauen sehr viel. Wir haben Kindergärten, die gebaut werden müssen. Wir haben ein Klinikum. Wir haben schon noch das ein oder andere. Wir haben auch noch ein Schwimmbad. Und wir machen dann solche Aktionen, wie wir senken mal die Temperatur um 1,5 Grad und sparen dann 10.000 Euro im Jahr ein. Ja, das ist im Gesamten dann, das ist sozusagen die Vorstufe vom Ganz zumachen. Das muss man einfach sagen an der Stelle.
Herr Schwenke hat gerade erzählt sozusagen, wie dieses Erfolgsmodell Deutschland unter Druck gekommen ist. Und die Analyse ist ja richtig. Und vieles davon hat ja gar nichts mit Hausgemachtem zu tun, sondern es sind Einflüsse von außen. Sie haben ein gutes Beispiel in Ihrer Stadt, BASF. Ich meine, die ganze Stadt ist so eng verwoben mit diesem Unternehmen. Ist der größte Chemiekonzern der Welt.
Die größte Chemiefabrik der Welt steht auf unserem Stadtgebiet.
So, zum Beispiel. Da würde man denken, na ja gut, also wer BASF bei sich zu Hause hat, der hat ja eigentlich kein Thema. Die haben, glaube ich, in China gerade die größte Investition ihrer Unternehmensgeschichte gemacht, 10 Milliarden. Ist auch interessant, wenn man sich mal anschaut, die Börsenkurse von DAX-Unternehmen. Das geht alles sehr gut nach oben, was ja der sachdienliche Hinweis darauf ist, dass offenbar deutsche Unternehmen, also global agierende Konzerne, nach wie vor sehr gutes Geld verdienen, aber halt nicht hier.
Nicht hier.
Sie tun es woanders. Das heißt, Ludwigshafen ist keine reiche Stadt, obwohl der größte Chemiekonzern der Welt.
Genau, und das ist schon lange so. Also natürlich gab es mal eine prosperierende Stadt und Ludwigshafen hatte mal sehr viel Geld
quasi wegen der BASF. Gebaut, ne?
Genau. Wegen der BASF, ja. Genau. Das ist eine Schicksalsgemeinschaft. Die können sich beides nicht unabhängig voneinander vorstellen. Das ist, auch wenn Sie einfach nur mal auf dem Luftbild gucken, dann sehen Sie, da ist ein Riesenwerk, was einen Großteil unseres Stadtgebiets tatsächlich einnimmt.
Wie viele Leute arbeiten da noch?
Aktuell noch, also 2025, noch 30.000.
So, ne? Genau.
Ja, also das ist etwa ein bisschen weniger, also etwa 30% der Gesamt-BASF-Belegschaft. Also 70%
weltweit
sind schon außerhalb Ludwigshafens. Okay. Ne? Es gibt noch einen großen, ähnlich annähernd großen Verbundstandort in Antwerpen und dann wird es halt sehr schnell international. Die Strategie ist local for local, also es wird produziert in Europa für Europa, in Asien für Asien. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass aus Asien, aus dem neuen Werk beispielsweise dann Chemikalien nach Deutschland importiert werden. Aber vor Ort wird im Moment, und das schon seit ein paar Jahren, aber im Moment ganz krass, kein Geld verdient. Sondern es geht, man macht sozusagen rote Zahlen, die man dann aber weltweit ausgleichen kann. Da sind die hohen Energiekosten. Wir sind ein personalkostenintensives Land nach wie vor. Und die Absatzmärkte, Bau, Automobil etc., das, wo die Chemie unmittelbar dann auch hinliefert, da haben wir auch im Moment ein bisschen vor sich hin. Also, ja, dann trifft uns eben nicht nur das, was Bund und Land uns nicht bezahlen, sondern es trifft uns auch noch einen Rückgang bei der Gewerbesteuer.
Wie können Sie das mal beziffern?
Ja, die Gewerbesteuer ist schwankt sehr stark tatsächlich, ja. Ne, sehr volatil. Aber wir haben natürlich auch eine Arbeitslosigkeit, die im Moment bei über 10% ist.
10,9,
und haben entsprechend dann auch soziale Ausgaben, die natürlich dann auch damit einhergehen. Also das trifft so eine Industriestandort schon sehr stark, wenn die Wirtschaft so darbt, wie sie das im Moment tut.
Und genau. Ich habe neulich gelesen, dass Sie neulich sogar nicht nur rückgehende Gewerbesteuer zu verkraften hatten, sondern plötzlich erwischt sie eine Rückzahlungsforderung vom BASF.
Das kann ich so nicht bestätigen, weil in Deutschland das Steuergeheimnis zählt.
Natürlich, aber man hört ja davon.
Könnte so ein Unternehmen wie BASF gewesen sein.
Genau. Also angenommen, da wäre jetzt ein Chemiekonzern zum Beispiel bei Ihnen in Ludwigshafen und der hätte jetzt plötzlich eine Steuerrückforderung an die Stadt. So mal ganz hypothetisch. Was bedeutet das für Sie und wie viel vorher erfahren Sie davon, dass Sie denen plötzlich Geld schulden und nicht umgekehrt?
Ja, so ein.
Wenn es so wäre, so nur theoretisch.
Ein Steuersäumig oder ein Steuerpflichtiger klagt dann dagegen vor Gericht und wir werden aber nicht informiert. Weil wir sind ja nicht Teil des Verfahrens. Das ist ja dann Finanzamt, sprich Land, gegen den Steuerpflichtigen.
Ihre Leute, ne?
Ja, nee, sind nicht unsere Leute, sind Landesbedienstete.
Gut, okay.
Ja. Und die sagen uns, Steuergeheimnis, nichts davon, sondern wir erfahren dann, wenn das Urteil rechtskräftig ist, davon, dass wir doch bitte mal jetzt einen dreistelligen Millionenbetrag an Steuern zurückzahlen
müssen. Und es ist ein super Beispiel dafür, warum die Kommunen seit sehr langer Zeit fordern, dass die Abhängigkeit der Kommunen von der Gewerbesteuer vermindert werden muss. Ja. Oder aber die Gewerbesteuer stabilisiert werden muss, weil solche Ausschläge, klar, da stehen Sie vor Ort Völlig blank.
Unfassbar. Und hat das auch was zu tun mit, jetzt auch nur theoretisch, also könnte es sein, dass ein großer international agierender Chemiekonzern zum Beispiel die Möglichkeit hat, seine Steuern zu optimieren, indem er Teile der Firma auslagert?
Ich glaube schon, dass sich so ein DAX-Konzern gute Steuerberater leisten kann. Und das
welche
auch
Länder könnten erst seit das sein? Gestern. Wo könnten die hingehen?
Ich glaube nicht, dass sie irgendwo anders hingehen. Tatsächlich, das fließt sozusagen in den großen...
Aber wohin gliedern die Teile des Unternehmens?
In den großen Kuchen. Na, im Moment verschlanken sie sich tatsächlich in Europa, ne, und konzentrieren sich aufs Kerngeschäft. Das führt dann dazu, dass wir, dass solche Sachen ins Schaufenster gestellt werden oder verkauft werden, die man vielleicht über 100 Jahre aufgebaut wird, nämlich Werkswohnungen, von denen jetzt 4.400 zum Verkauf stehen in meiner Stadt.
Wohnungen?
Wohnungen.
Was machen Sie jetzt damit? Sie stehen jetzt vor dieser Aufgabe, gerade neu im Amt.
Da müssen Sie alle Hebel in Bewegung setzen als Oberbürgermeister, damit das nicht in die falschen Hände gerät. Sprich, nicht an irgendwelche Miethaien oder Heuschrecken gerät, die Ihnen dann Ihren ganzen Mietmarkt durcheinander wirbeln, weil die Mieten durch die Decke gehen und die Services sozusagen, also die Wartung der Wohnungen, dass die Ansprechpartner vor Ort, dass kleine Dinge auch repariert werden, nach unten gehen.
Das heißt, Sie müssen jetzt irgendwo das Geld auftreiben, die Milliarden wahrscheinlich auftreiben, um wie viel? 4.000 Wohnungen?
Das sind keine Milliarden.
Also sondern hunderte Millionen?
Ja, in der Größenordnung würde ich das Ganze...
Wie viele Wohnungen? 4.000?
Also 3.300 en bloc und 1.100 weitere einzeln verkauft.
Also
an
über
Mieter
4.000.
Oder an Einzelinvestoren.
Wow. Ja. Okay.
Das ist schon eine Herausforderung und das ist da müssen Sie dann handeln. Da müssen Sie sozusagen Ihre Fühler ausstrecken, selber gucken, ob Sie ein Konsortium hinbekommen. Das kann man schon finanzieren, ehrlicherweise, weil da steht ja eine Immobilie dagegen. Also
ja, ja.
Das kriegt man schon hin. Das müssen Sie jetzt nicht aus Ihrem städtischen Haushalt machen.
Das Geld ist ja erstmal weg.
Naja, das Geld ist, damit belasten Sie vielleicht Ihren Wohnungsbestand Ihres kommunalen Wohnungsbauunternehmens, das Sie ohnehin haben, das in unserem Fall auch deutlich größer ist als die 3.300 Wohnungen. Das geht schon. Mhm. Das kann man schon stemmen, aber man steht natürlich auf einmal als Stadt und als städtischer oder als Stadtkonzern im Wettbewerb zu internationalen Wohnungsbau- oder Wohnungsunternehmen.
So, und das ist der Punkt, wo ich vorhin auch sagte, es fehlt so ein bisschen auch der Geist im Land, dass wir in so einer schwierigen Situation sind, dass wir auch alle tatsächlich zusammenhalten müssen. Also ich glaube, man kann schon von BASF erwarten, dass die Kommune eine faire Chance kriegt, das zu kaufen. Jetzt muss man nicht den Sozialismus ausrufen und BASF den Preis vorschreiben. Aber da kann man eine Markterkundung machen, da kann man der Kommune ein Vorkaufsrecht geben, da kann man auch im Rahmen der zulässigen Bandbreiten nach so einer Markterkundung der Kommune auch einen angemessenen Preis gewähren. Sowas könnte man tun und das kann vielleicht der Oberbürgermeister von Ludwigshafen nicht so laut fordern, aber ich sag mal, ich fände es angemessen.
Mhm. Bevor wir sozusagen alles nur schlecht reden und uns in so eine Abwärtsspirale reinquatschen, es gibt auch Erfolgsgeschichten zu erzählen. Sie reden immer wieder von diesem Geist, von diesem Spirit. Herr Fassbinder, wie machen Sie es in Greifswald? Wenn Sie sagen, da ist jetzt diese Stadt und die braucht jetzt eine Perspektive. Und ich sehe, Einnahmenseite, da kommt was mit irgendwie sehr vielen roten Zahlen und Nullen auf mich zu. Das will ich unter allen Umständen verhindern. Das ist ja eine super schöne Stadt. Wie versuchen Sie dieser Stadt jetzt eine Perspektive zu geben, gegen jede Wahrscheinlichkeit und dann auch noch als einziger grüner Oberbürgermeister in ganz Ostdeutschland. Wie fühlt sich das eigentlich an? Ist das komisch oder?
Ja, man ist immer gern mit mehreren unterwegs. Ich glaube, der Mensch ist ja ein Herdentier und hat auch gern ein paar Gleichgesinnte. Aber Bürgermeister sind, wir merken das immer sehr schnell, wir haben ja alle dieselben Herausforderungen.
Und jetzt kommen Sie ins Amt, ganz wenige Stimmen, ne? Haben am Ende
15 am Anfang, ja.
Wie viel?
15 in der ersten Runde.
15,
ja, wow.
So, jetzt sind Sie im Amt. Und jetzt müssen Sie irgendwie eine Vision für diese Stadt entwickeln. Und das ist auch das, was wir gerade alle so schmerzlich vermissen, auch auf Bundesebene. Wo ist der Plan, der neue Plan für Deutschland? Nicht einfach, aber er muss her. Wie machen Sie es?
Also wir haben uns in Greifswald schon längere Zeit, und ich habe das noch verstärkt gemacht, darauf konzentriert, eine hohe Lebensqualität zu schaffen. Denn wir sind ja eine Stadt, die etwas randlich liegt in Deutschland. Mhm. Man ist nicht ganz so schnell bei uns. Und das ist ein Wettbewerbsnachteil, den wir versuchen, durch eine hohe Lebensqualität, der ist schon mal gegeben durch die schöne Landschaft, schönste Segelrevier Deutschlands.
Ja, das ist super schön bei Ihnen.
Aber wir haben über viele Jahre sehr viel Geld investiert in Kultur. Wir investieren viel in Sport. Wir haben eine sehr reiche und lebendige Bildungslandschaft. Das haben wir in den letzten Jahren verstärkt. Wir haben auch in Bezug der Nachhaltigkeit, das heißt also auch viel auf Fahrrad und ähnliches gesetzt. Das ist ja ein Stück Lebensqualität, wenn ich zum Beispiel mein Kind mit dem Fahrrad zur Schule fahren lassen kann und es nicht anders unterwegs sein muss. Das haben wir in den letzten Jahren gemacht, erfolgreich gemacht. Wir sind seit 15 Jahren eine wachsende Stadt, also von den Einwohnerzahlen, auch von Gewerbesteuern und ähnlichen Faktoren.
Ihre Einwohnerzahl wächst?
Ja, die wächst seit...
Das heißt, Sie haben kein Demografiethema?
Wir haben ein Demografiethema, das wir natürlich auch immer mehr ältere Menschen haben. Mhm. Das ist bei uns auch ein Thema. Wir sind aber eine der jüngsten Städte Deutschlands vom Altersdurchschnitt. Das heißt also, das ist noch auf einem guten Weg. Aber wir sind jetzt eben an dem Punkt, wo ich Angst habe, dass das alles wegbricht, weil Investitionen eben zum Beispiel in Kultur oder Bildung oder Sport, das sind laufende Ausgaben, die kann ich nicht finanzieren. Ja. Da brauche ich natürlich entsprechende Einnahmen. Wir versuchen, möglichst vieles einfach zu machen, dass es umgesetzt werden kann. Wir sind in manchen Punkten auch, glaube ich, durchaus auch sparsam. Nicht ganz so weit wie der Kollege. Also wir haben noch ein Schwimmbad, auch ein Hallenbad, aber wir versuchen das... Und ich versuche jetzt persönlich halt an vielen Stellen dafür zu werben, dass Sachen einfacher gehen, weil wir verschwenden unheimlich viele Ressourcen. Ich meine jetzt nicht wir als Kreiswald, sondern insgesamt auf Ebene mit aufwendigen Verfahren, mit umständlichen Verfahren, mit dem ganzen Fördermittelunwesen. Das ist eine riesen Ressourcenverschwendung. Ich kämpfe da verbal gegen an und versuche immer dafür zu werben, dass wir uns davon befreien. In Deutschland insgesamt. Mhm. Und allein das würde schon eine hohe Rendite bringen. Das löst nicht alle Probleme. Das Geld wird dadurch nicht mehr, aber es wird sinnvoller eingesetzt.
Aber was ist die Idee, sozusagen die Perspektive jetzt für Greifswald? Wollen Sie sowas wie das Tübingen von Mecklenburg-Vorpommern werden oder so? Also Uni, Wissenschaft, Startups, dieses Thema. Wo ist die Vision?
Also das sind wir schon.
Ja.
Also wir sind eine Stadt, die geprägt ist von der Universität. Wir
genau.
sind eine der ältesten Universitäten Deutschlands seit über 500 Jahren. Wir haben große Bundeseinrichtungen, Max-Planck-Institut, Leibniz-Institut, genau. Helmholtz-Institut. Wir haben 4 große Kliniken. Eins davon ist die Universitätsmedizin. Also wir sind ein sehr attraktiver Studienort. Wissenschaft, wir machen als Stadt eine sehr intensive Start-up-Förderung. Haben 4 Technologiezentren als Stadt aufgebaut, betreiben die auch selber als Stadt, um eben dieses Thema Ausgründung zum Beispiel aus der Uni zu unterstützen.
Und was machen Sie da, Technologie? In welche Technologien gehen Sie da? Was ist das, was Sie vor Augen haben?
Also wir haben mehrere Schwerpunkte. Ein Schwerpunkt ist die Plasmaphysik. Wir sagen mal gern, wir sind die Stadt mit der höchsten Dichte an Plasmaphysikerinnen und Physiker in ganz Deutschland. Spannend. Das ist schon eine sehr lange Tradition, ist durch Max Planck und Institut und Leibniz-Institut fortgesetzt. Das dann alles rund um die Lebenswissenschaften, Bioökonomie, Gesundheit. Wir sind sehr intensiv dran an dem Thema Verbindung Lehre, Forschung, Universitätsmedizin mit dann in ökonomische Spannend. Umsetzung. Das sind Themen, die wir intensiv begleiten. Das ist so eine kleinteilige Kernarbeit, denn nicht aus jeder Idee wird nachher auch ein Business. Aber da schaffen wir Grundlagen. Wir haben entsprechende Zentren gebaut. Wir betreiben diese Zentren und versuchen damit natürlich Erfolg zu gewinnen.
Spannend. Mhm. Herr Schwenke, Ihre Geschichte, ich habe das vorhin nur kurz angedeutet, so viele Arbeitsplätze wie noch nie, glaube ich.
Wie seit 50 Jahren.
Seit 50 Jahren, so war es in der Geschichte der Stadt. Sie haben gerade vorhin ein bisschen diese Transformation beschrieben, wie schmerzhaft das auch war. Und plötzlich schaffen Sie es, Unternehmen reihenweise zu Ihnen in die Stadt zu holen. Wie haben Sie es gemacht?
Also der Schlüssel sind, glaube ich, zwei Dinge. Das erste, als Kommune spielt die Fläche eine große Rolle. So. Und wir haben bewusst auch parteiübergreifend einen Masterplan Offenbach 2030 beschlossen, bei dem wir sehr klar gesagt haben, auf welche Flächen kommt Wohnen. Und auf welche Flächen kommt Gewerbe? Und bei denen wir auch versucht haben, für die Gewerbeflächen auszudefinieren, welche Art von Gewerbe wollen wir dort? Weil wir gezielt auch ein bisschen eine Mischung haben wollen. Wieder ein Stück auch Industrie, aber natürlich auch Zukunftstechnologie, Pharmabranche, etwas, was wir bisher so nie in unserer Stadt hatten. So. Und das ist ganz wichtig als Kommune, das zu tun, weil die Eigentümer der Flächen ja sonst permanent spekulieren, dass sie die Flächen so verwenden können, wie es gerade aktuell am Markt am sinnvollsten ist. Das haben wir gesagt. Das lassen wir mindestens 15 Jahre unangetastet und auch sehr frühzeitig angekündigt, dass wir das auch noch mal um mindestens 10 weitere Jahre verlängern werden. Also die Flächen sind das eine. Und das zweite sind die Prozesse. Wir haben dafür gesorgt, dass als ich ins Amt gekommen bin, habe ich, das klingt ganz harmlos, eine Baugenehmigungsrunde eingerichtet. Das heißt, alle wesentlichen Wirtschaftsvorhaben, nur Wirtschaftsvorhaben, alle wesentlichen Wirtschaftsvorhaben der Stadt landen immer in einer Runde bei mir mit auf dem Tisch. Und dort wird entschieden, wozu wir Ja sagen, wozu wir Nein sagen. Und wir sagen auch nicht zu allem Ja in Offenbach, nur Zeit ist Geld und Verlässlichkeit ist entscheidend.
Wenn gibt's so einen herrlichen Satz von Ihnen, Herr Schwenke, muss ich unbedingt zitieren. Sie sollen angeblich immer die Frage stellen, komme ich dafür in den Knast oder nicht? Genau. Wenn Ihre Mitarbeiter sagen nein,
dann machen wir das einfach.
Dann machen Sie es einfach.
Dann machen wir das einfach.
Das heißt, Sie gehen immer ganz weit, ganz hart ran.
Ja, sonst kommen Sie ja nicht vorwärts in Deutschland, bei dem, wie alles sehr gründlich geregelt ist, um es ganz freundlich auszudrücken. So, deshalb sitzen ja auch alle Behörden gleichzeitig am Tisch. Umweltamt, Bauaufsichtsamt, Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Brandschutz, alle sitzen zusammen, damit wir alle Aspekte auch hören. Also wir machen nichts Verrücktes. So. Und nochmal, wir sagen auch nein, nur das ist etwas, was Unternehmerinnen und Unternehmer mir auch spiegeln. Wir lassen die jetzt halt da nicht monatelang in Behördendickicht versickern, sondern die kriegen relativ schnell und beim Ja, das kriegen die von meinen Mitarbeitern, aber beim Nein kriegen die das von mir. So. Und auf die Art und Weise haben sie eine Verlässlichkeit, um ihr Geld investieren zu können, weil sie wissen, worauf sie sich verlassen können. Aber natürlich versuchen wir in der Regel ein Ja zu organisieren über Auslegung von Spielräumen und eben dadurch, dass
alle an einem Tisch sitzen. Weil Sie das so schön sagen, Auslegung von Spielräumen. Ja. Wer geht denn im Zweifel im Bau? Sie oder dieser eine Mitarbeiter? Ich frage nur.
Das kommt drauf an. Oft genug gemeinsam, sozusagen. In der Konstellation dann.
Können Sie dort Skat spielen?
Okay. Ja, genau, genau. Gut, zu zweit wird es schwer. Aber klar, wenn wir noch eine dritte Behörde dazu kriegen, dann sind wir zu dritt. So, und deswegen, es sitzen auch deshalb alle an einem Tisch, weil sich keiner hinter dem anderen verstecken kann. Ich will aber einen positiven Satz sagen. Sie brauchen auch die Führungskräfte, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür, die sagen, okay, cool, ich habe Lust, das mit dem Oberbürgermeister zusammen zu machen. Ich mache das nicht nur, weil ich das jetzt irgendwie muss und der mein Chef ist. Also Sie brauchen auch immer auch das Team dafür, das da mitzieht.
Frau Schweiger, wie machen Sie das? Bevor ich gleich Herrn Blättner frage.
Ich sehe es bei mir so, dass wir einen großen Zusammenhalt haben. Ich spüre eine große Solidarität. Das, was gerade nochmal angesprochen wurde, ist von wegen, wir müssen alle zusammenhalten. Aber ich spüre auch eine große Verdrossenheit für die Ebenen, die über uns sind. Und wenn ich jetzt mal reflektiere, wie sehr wir als Behördenchefs unter dieser Bürokratie, unter diesen Strukturen, ich sage jetzt nochmal den Datenschutz, weil er beispielhaft ist, wie sehr wir als Verwaltungschefs leiden. Ja, wie soll es denn dann einem Unternehmer gehen? Wie soll es denn dann einem Handwerker gehen, wo traditionell die Ehefrau Vormittag im Geschäft war und Rechnungen geschrieben hat und telefoniert hat und vier auf der Baustelle waren und nachmittags hat sie sich um die Kinder gekümmert und heute sind vier im Büro und zwei auf der Baustelle.
Dass das weil nicht sie mehr so viel Dokumentation haben.
Genau. Wir reden über Krankenhausstrukturreform, muss passieren, aber der größte Kostentreiber ist die Bürokratie, sind die Auflagen. Ich habe mich kürzlich mit einem Professor bei mir unterhalten, der ist gut über 60. Der hat gesagt, ich habe vor 30 Jahren auch schon Patienten betreut, auch nicht schlechter als heute. Aber heute dokumentiere ich 3 Stunden, täglich. Die drei Stunden Wahnsinn. War er früher am Patienten.
Ja,
dann wundern wir uns, dass die Ärzte nicht mehr die Anzahl
keine
der Patienten
haben.
Versorgen können. Ja. Also es zieht sich doch durch, weil wir in einer Überprüfungsmentalität angekommen sind. Und ständig gegenseitig zu kontrollieren. Die eine staatliche Ebene kontrolliert die andere grundsätzlich. Herrscht so viel Misstrauen, dass man jetzt sagt, grundsätzlich gehen wir alle davon aus, dass eine Staatsbehörde und eine kommunale Behörde die Aufgaben ordentlich macht. Und natürlich muss man Stichproben machen. Und natürlich gibt's mal eine Rechnungsprüfung. Aber ich muss doch nicht jeden Vorgang per se und jedes Fördergeld, das vom Bund übers Land in die Kommune kommt, auf jeder Ebene von einem staatlichen Beamten anschauen lassen. Und dann wundern wir uns, dass die Staatsquote steigt. Und ich sage immer, wenn ich das schon sage, ja, dann brauche ich mich am Unternehmerstammtisch überhaupt nicht mehr blicken lassen, weil die sagen, ja, versiehst du mal, wie es uns geht, aber irgendeiner muss ja die Gewerbesteuer noch erwirtschaften.
Weil wir müssen ja auch Hoffnung machen. Ich glaube, Bürokratie hat seit Bestehen der Bundesrepublik immer zugenommen. Ja, und es gibt aus meiner Sicht 2 Quellen. Bürokratie schafft Bürokratie. Ganz vorneweg, Bürokratie Motor Nummer 1 ist tatsächlich die EU. Aus Brüssel kommen ganz viele Auflagen. Aber wir haben auch noch einen anderen Bürokratietreiber. Das ist nämlich gesamtgesellschaftlich das Gefühl, wann immer etwas passiert, muss jemand schuld sein. Wir sichern uns gegen alles ab. Und ich sage, es muss noch ein Lebensrisiko geben. Und so wie Sie sagen, ich mache das, wofür ich nicht in den Knast komme. Das ist dann die Konsequenz. Was macht Hoffnung? Ich glaube, wir stehen wirklich an einem Kipppunkt, was die Bürokratie betrifft. Denn Verwaltungen können heute ihre eigene Bürokratie gar nicht mehr zur Gänze erfüllen. Und wenn das sozusagen eintritt, dass wir als, ich sag mal zugespitzt, selber Bürokraten, die Bürokratie nicht mehr einfüllen, dann muss was passieren.
Das ist ein guter Punkt. In dem Zusammenhang, EU, Europa, wird ja immer darüber geredet, das große politische Projekt. Ich habe nie verstanden, warum beispielsweise Sie oder auch andere, die also sich einen kleinen Wärmeversorger betreiben oder sowas, das musst du alles jedes Mal europaweit ausschreiben. Das ist ja theoretisch ein guter Gedanke, aber du sagst ja Wettbewerb und so weiter und Wirtschaft ist Europa. Aber wozu führt das dann im Konkreten im Alltag?
Das Problem ist nicht die europaweite Ausschreibung, das Problem ist die Grenzen. Ja, es ist schon sinnvoll, dass, ich meine, da wollen wir auch nicht die guten alten Zeiten verklären. Wie ist das gelaufen noch in den 70ern, 80ern, bestimmt zum Teil auch in den 90ern? Da war gerade auch auf kommunaler Ebene irgendeiner gut befreundet mit dem Bürgermeister und da ist links und rechts was bezahlt worden. Und dann hat schon der Passende in Auftrag gekriegt.
Ja, aber die Brücke war dann halt auch mal fertig.
Und das ist natürlich, ja gut, kann man sagen, die sind irgendwann fertig geworden, das ist sicher richtig. Aber die Frage ist, ob der Preis, der dafür bezahlt wurde, für die Bürgerinnen und Bürger der richtige war. Und deshalb ist der Gedanke,
Zweifelsfall hat bestimmte nur 40 Jahre gehalten.
Nun sollten wir aber nicht das Plädoyer für das Falsche halten am Ende. Also ich will nur sagen, der Grundgedanke ist richtig, zu sagen, man braucht auch einen Wettbewerb, eine Ausschreibung. Aber das Entscheidende sind wieder die Schwellen am Ende. Wie früh mache ich das? Für kleine Aufträge muss man das nicht machen. Das muss ich nicht für jede Teilsanierung einer Schulhalle. Wenn ich eine ganze Schule neu baue, natürlich, aber nicht für eine Teilrenovierung einer Schulturnhalle. Ja, die Grenzen sind das Entscheidende.
Frau Schweiger, wie läuft das bei Ihnen? Ich habe die Brücke nicht zufällig erwähnt. Ich glaube, es gibt sogar ein Foto. So,
ich habe so eine Brücke, genau, das glaube ich ist so eine Standardbrücke, die jeder von uns auf seinen Straßen hat. Nach 50 Jahren muss die halt irgendwann entweder saniert oder neu gebaut werden. Das überprüft man halt dann, dann stellt man fest, dass jetzt in unserem Fall ein Neubau günstiger ist als eine Sanierung. Und dann muss schon allein die Planungsleistung europaweit ausgeschrieben werden, weil der Schwellenwert ein bisschen über 200.000 Euro ist. Und dieses europaweite Ausschreiben hat ganz bestimmte Strukturen und Prozesse wieder zugrunde, die schon mal mindestens 6 Monate dauern. Und ich verstehe halt bei solchen Dingen einfach nicht, ich sage ja nicht, es ist ja nicht die steinerne Brücke in Regensburg, ne? Sondern es ist halt eine Standardbrücke über eine Kreisstraße. Ich habe 350 Kilometer Kreisstraßen. Da muss doch eigentlich klar sein, dass wir sagen, okay, das ist jetzt eine Größenordnung über 5 Millionen. Und da frage ich mehrere Unternehmen ab oder mehrere Büros ab und mache natürlich einen Vergleich und gebe es nicht dem Ersten. Aber vor Ort, wir sind auch in den Verwaltungen heute besser aufgestellt als vor 30, 40 Jahren. Und kennen uns auch in den Verfahren aus. Und da würden wir uns einfach viel mehr Verschlankung wünschen und viel mehr Pragmatismus für unsere eigenen Aufgaben. Straße, Schule sind unsere eigenen Aufgaben. Aber es gibt halt ein EU-weites Förderrecht und Vergaberecht. Und ich weiß auch nicht, ob alle innerhalb der EU, in Italien und Spanien, genauso auch diese Kriterien so erfüllen, wie es wir in Deutschland machen. Ich glaube, da ist auch die Bundesregierung, egal welcher Couleur, immer wieder gerne mit dabei. Das Ding noch mal ganz besonders
ausführlich. Die Länder haben ja einen Auslegungsspielraum bei den Grenzen. Ne? Nochmal, die Vergabegrenzen sind nicht durch das böse Brüssel einheitlich europaweit in Euro geregelt. Die Länder spielen da eine Rolle mit. Und da macht sich natürlich Bundes- und Landesebene den Fuß auch oft genug schlank und zeigt auf Brüssel, obwohl es gar nicht stimmt. Und das ist ein sehr gutes Beispiel. Von Bundesland zu Bundesland kann die Frage der Vergabegrenze unterschiedlich gehandhabt werden.
Und die neue Regierung hat ja, glaube ich, sogar beschlossen, dass sie von dem Fehler weggehen will, die Brüsseler Bestimmungen immer noch mal eins obendrauf zu setzen. Genau. Bei uns sind die Bestimmungen, obwohl sie einen Ursprung in Brüssel haben, oft wesentlich kleinteiliger und schwieriger als woanders. Und das ist natürlich, das muss wirklich nicht sein. Und schon gar nicht nachher hinterher den schwarzen Peter nach Brüssel schieben.
Ich würde gerne die letzte Viertelstunde dazu nutzen, um mit Ihnen noch mal über etwas zu reden, was unter dem Stichwort Stadtbild läuft. Was Sie vorhin gerade so schön sagten, das, was wir machen, ist das, was Bürgerinnen und Bürger dann merken. Das ist Politik, da merken die, ob es gut läuft oder schlecht läuft. Sie haben, Herr Schwenke, oder hatten ein Thema mit Müll. Offenbar in vielen Städten ein größeres Thema. Müssen wir gleich mal versuchen zu ergründen, warum das plötzlich so ist. Warum es so in Mode gekommen ist, ein Zeug einfach irgendwie auf die Straße zu werfen oder irgendwo zu parken. Kann man irgendwie gar nicht so richtig verstehen, da waren wir eigentlich schon mal weiter. Aber Sie haben es wie gelöst? Wie haben Sie es gemacht?
Wir haben ja vorhin schon über Digitalisierung gesprochen. Das heißt, wir haben uns bei uns einfach mal den Prozess, also wir versuchen uns immer gern erstmal an die eigene Nase zu fassen, bevor wir anderswo Ratschläge geben. Wir haben uns den Prozess bei uns einfach mal angeguckt. Und da sind wir im Wesentlichen zuständig. Da können wir sehr wenig auf andere zeigen. So. Und da haben wir auch festgestellt, unterschiedliche Einheiten unserer Verwaltung, unterschiedliche Software. Einer druckt noch was aus und pflegt es wieder irgendwo in der Excel ein. So, und dann, das heißt, wir haben als allererstes den gesamten Prozess glatt gezogen. Dann konnten wir ihn komplett digitalisieren und heute können Sie mit Ihrem Handy durch Offenbach laufen, mit der Offenbach-App, machen da im Mängelmelder ein Foto und dann geben wir eine 48
Stunden... Sie sehen irgendwo Müll auf der Straße?
Ja, genau.
Und dann wird fotografiert?
Fotografieren Sie das, das lädt die Geodaten mit hoch und dann geben wir eine 48 Stunden Dreck-Weg-Garantie. Jetzt werden Bürgerinnen und Bürger aus Offenbach sagen, jetzt sagt er da, in 48 Stunden ist immer alles weg. Ist natürlich nicht immer alles in 48 Stunden weg. Das ist unser Ziel. Wir erreichen das in etwa 90% der Fälle.
Was
am häufigsten ist. Erreichen wir es dann. Genau, so sieht das
so,
dann
so
aus.
So sieht das aus, ja?
Ja, genau.
Der Offenbacher Mängelmelder.
Was wo gemeldet hat.
Genau. Ja, da geht es dann nur um Müll oder warum geht es dann noch?
Da können Sie auch andere Laternen melden. Straßenlaternen, das funktioniert nicht unter uns. Sie können unterschiedliche Dinge melden.
Okay. Genau.
Und beim Müll, wie gesagt, da gilt aber die 48 Stunden Dreckweggarantie. Und am häufigsten können wir sie dann nicht einhalten, wenn wir mit der Ermittlung nicht nachkommen. Wir haben nämlich einen händischen Punkt noch drin. Wir wollen natürlich diejenigen, die das hingeschmissen haben, nach Möglichkeit erwischen. Und da, wo der Müllhaufen von den Fotos her die Chance dafür anscheinend weckt, dass man den Täterinnen und Täter finden kann, da schicken wir nochmal Leute raus, die das in Ruhe sich angucken, dokumentieren, in der Hoffnung, Leute zu erwischen. Und immerhin 70.000 Euro Bußgelder werden so auch jedes Jahr verhängt.
Okay, und damit bezahlen Sie dann das Personal, das Sie dafür zusätzlich brauchen?
Das reicht nicht ganz, aber nun will ich auch nicht, dass so viel Müll hingeschmissen wird, dass das reicht, aber ja.
Das ist mir wirklich in der Vorbereitung aufgefallen. Das ist ein Thema, das zumindest Sie, Herr Blättner, auch in Ludwigshafen
haben. Absolut, wir haben auch so einen Mängelmelder, wir haben noch nicht die 48-Stunden-Garantie.
Woher kommt das? Warum schmeißen
das
Leute plötzlich...
Das ist ein gesellschaftliches Thema. Da gibt es einfach keine Hemmschwellen mehr, Dinge einfach wegzuwerfen. Zum Teil aus dem Fenster
zu werfen. Woher kommt das? Nochmal, das hier.
Ja, das könnte in jeder größeren Stadt in Deutschland sein. Müssen wir uns nichts vormachen. Das ist ein gesellschaftliches Thema.
Bin ich jetzt altmodisch, wenn ich frage, woher kommt das?
Ich finde das gut, wenn der Kollege sagt, wir haben da 48 Stunden Garantie. Nur sagen wir mal, pädagogisch erziehen tun sie das nicht. Wenn die Leute dann merken, ich schmeiße es weg und spätestens nach 48 Stunden ist es weg.
So.
Und deshalb gucken wir hin, ob wir ihn erwischen.
Ob sie ihn erwischen, genau. Und das Erwischen ist echt nicht einfach. Wir waren da beim Thema Datenschutz gerade eben und so weiter. Also wir haben Müll-Sheriffs und versuchen das dann zu machen. Wir haben auch 90.000 Euro.
Hat das zugenommen, das Thema?
Das hat zugenommen. Und woran es nicht liegt, das sage ich auch mal ganz gerne, ist, dass wir zu geringe Strafen haben.
Ja.
Die Strafen sind alle da. Wenn Sie sowas abladen, kriegen Sie 2.500 Euro aufgebrummt. Ist ein Altreisen dabei, kriegen Sie 3.000 Euro aufgebrummt.
Ja,
wenn Sie einen Kaffeebecher wegschmeißen, können wir Ihnen bis zu 250 Euro Strafe aufbrummen. Und so machen wir das auch. Und dann haben wir im letzten Jahr 90.000 Euro damit sozusagen erzielt. Aber das ist auch was ganz Zentrales. Die Leute müssen es spüren, dass es weh tut. Das finde ich schon an der Stelle wichtig. Sonst kriegen Sie keinen Erziehungseffekt dabei.
Ja, aber den haben Sie ja offensichtlich nicht, wenn die Leute das so
deswegen,
machen.
Deswegen muss man da ran mit allen Mitteln. Mit natürlich da, wo Sie es besonders haben, weil es einfach die Leute massiv stört im Stadtbild. Dann müssen Sie da auch häufiger abräumen und Mängelmelder bedienen, so wie wir das auch tun.
Aber nochmal, woher kommt das? Warum? Seit wann schmeißen Menschen Müll auf die Straße?
Tja.
Hat das auch was mit dem Thema Migration zu tun?
Sagen wir mal so, in den Stadtteilen, wo Migrationsanteil besonders hoch ist, haben wir das Thema schon häufiger.
Die Aussage ist wirklich pauschal schwer zu treffen. Wir sehen da einen Zusammenhang, wo wir beispielsweise Überbelegung von Wohnungen haben. Das heißt, wo Vermieterinnen und Vermieter, die sehr häufig Deutsche sind oder beispielsweise jetzt im Falle von Bulgaren, da kommen oft eine türkischsprachige Minderheit aus Bulgarien, dann auch türkischsprachige Aufsteigergenerationen, die den Häuser gehören und die das dann, die Leute, die als Trockenbauer, Bauarbeiterinnen, Bauarbeiter kommen, massiv ausnutzen und eine Überbelegung bringen, in Häusern wirklich zusammenpferchen.
Wir reden jetzt über die sogenannten
Schrottimmobilien,
darüber reden wir?
Ja, genau. Da erwägt der Bund ja auch nochmal die Eingriffsmöglichkeiten der Kommunen zu stärken. Da kann ich nur nachdrücklich den Bund auffordern, das wirklich zu tun, dass wir dort massiver eingreifen können.
Wahnsinn.
Und das ist so ein Punkt, wo Sie natürlich auch einen Zusammenhang sehen.
Da, wo die Bevölkerung auch besonders arm ist, haben wir das häufiger an der Stelle. Da, wo die Wohnungen häufiger wechseln, wo dann einfach auch mal der Sperrmüll auf die Straße gestellt wird, ohne dass man den Sperrmüll anmeldet, da haben wir das häufiger.
Fluktuation würde ich unterstreichen, ist bei uns auch ein Punkt. Da, wo Sie besonders viel Fluktuation haben, kommt das auch häufiger vor, als da, wo man sich eben in der Nachbarschaft noch kennt und zusammenhält und es dann eben nicht macht. Und Sie haben natürlich in Großstädten teilweise eine massive Fluktuation. Wir haben auch Stadtviertel, da ist innerhalb von 4 Jahren das gesamte Viertel ausgewechselt.
Verstehe trotzdem immer noch nicht so richtig, woher es genau kommt, weil ich weiß auch von vielen Menschen mit Migrationshintergrund, die hier seit 20, 30 Jahren, 40 Jahren zum Teil sind, zweite, dritte Generation, die legen total großen Wert darauf.
Absolut. Dass es
in ihrem Viertel sauber ist. Wer sich dazugehörig fühlt, macht das nicht. Deswegen war ja sein Beispiel mit der Fluktuation so richtig.
Ja.
Wer sich dazugehörig fühlt, ist völlig egal, wo der geboren ist oder wo seine Eltern geboren sind oder wie der aussieht. Wer dazugehört,
das heißt, du fühlst dich nicht als Teil davon, Teil dieser und sagst, okay, ist mir wurscht.
Ja.
Sie sagen, Herr Plettner, an einer Stelle fand ich auch einen harten Satz, wir haben mittlerweile mehr Zuwanderung in die Sozialsysteme als in den Arbeitsmarkt.
Ne, das
Frau Schweiger nicht.
Ob mehr oder nicht, wir haben Zuwanderung das auch in die Zitat. Sozialsysteme. Ja. Ne? Und das ist die, die uns natürlich zu schaffen macht. Ja. Wir sind eine Industriestadt. Bei uns ist der Migrationsanteil 57% in der Gesamtbevölkerung.
Weiß.
Ja. Aber und das ist, da sind wir auch, ich sag mal, ganz gut mitgefahren.
Genau, das ist eine lange Geschichte.
Das ist eine lange Geschichte, auch ein Stück weit eine Erfolgsgeschichte. Und Ludwigshafen ist nicht denkbar
richtig.
Ohne Migration.
Ja. Richtig.
Aber wo wir jetzt, und das haben wir zum Teil auch Südosteuropa tatsächlich, eine Migration in die Sozialsysteme, das macht einem dann zu schaffen. Ja. Ich war vor kurzem in Madrid, da ist das ist ein Erfolgsmodell. Aber wer migriert da? Das sind Menschen aus Lateinamerika, die sprechen die Sprache, die sehen genauso aus, mehr oder weniger. Das ist aber nachrangig, aber die kommen direkt in Arbeit. Und wir haben halt auch Bevölkerungsgruppen mittlerweile, die, wenn überhaupt, sehr spät in Arbeit kommen.
Ja, aber das ist doch der entscheidende. Sie haben gerade genickt, Frau Schweiger, Zuwanderung in Sozialsysteme. Gibt es bei Ihnen auch. Meine Frage wäre, warum lassen wir das zu? Warum sind wir so schlecht bei dem Thema? Das ist der Teil, den ich nie verstehe. Ich meine, es gab vor 3 Jahre oder so, ein größeres Stück, Wall Street Journal, glaube ich. Die haben sich das angesehen und sich diese Frage gestellt. Das ist eine wichtige Zeitung, eine der größten der Welt. Die sagten, wie kann es sein, dass ein Land wie Deutschland jedes Jahr Rekordzuwanderung hat und gleichzeitig Mühe hat, Leute zu finden, die arbeiten? Was genau diese These stützt, mehr Zuwanderung in Sozialsysteme
als in den Arbeitsmarkt. Weil die Strukturen noch völlig verkrustet sind. Das kommt doch alles aus einer Zeit, als sozusagen ein Teil der Gesellschaft gehofft hat, hoffentlich gehen die alle wieder heim, die sollen hier gar nicht so bleiben, so lang. Der Begriff war ja ursprünglich auch mal Gastarbeiter. Die kommen mal und dann gehen die wieder. So. Und andere haben gesagt, um Gottes Willen, die armen Leute, die kommen, dann müssen wir gucken, dass denen allen sehr, sehr gut geht. So, wir haben ja die absurde Situation, dass genügend Leute, die kommen, auch gar nicht arbeiten dürfen. Und das sind Gesetze, die sind völlig überholt. Das, was wir brauchen, ist, wer kommen will, muss arbeiten. Arbeit ist und muss der Schlüssel zu allem werden. Und da müssen massiv Gesetze geändert werden.
Würde ich mal Ihre...
ist willkommen, ja. Wer kommen will, aber immer unter einer
Sieht
Bedingung.
Sieht das Ihre Parteispitze
Er muss so? Arbeiten. Ich kann das nur so raten, das so zu sehen.
Was sagen die, wenn... also die Arbeitsministerin zum Beispiel, Bärbel Baas, wenn Sie dir das so sagen.
Jetzt habe ich Glück, dass ich noch nicht persönlich mit ihr geredet habe. Über dieses Thema, deswegen muss ich sie dann nicht schlecht dastehen lassen. Aber ich kann nur empfehlen...
Das ist die Frage nach dem Menschenbild, das dahinter steckt, ne? Letzten Endes. Frau Schweiger, Sie haben gerade geschmunzelt.
Der Vollständigkeit halber haben Sie die Gruppe vergessen von Deutschen, die jedes Jahr auswandern und aus Deutschland weggehen, die
uns
auch fehlen am Arbeitsmarkt. Und ich habe deswegen genickt bei dem Thema Zuwanderung in die Sozialsysteme, weil unsere Sozialsysteme halt so sind, dass wir einfach eine sehr großzügige Alimentierung haben, ohne vorher überhaupt zu ermöglichen, dass jeder arbeiten kann. Das ist mal der erste Punkt. Und dann können wir uns erst darüber unterhalten, dass alle arbeiten müssen, aber zuerst müssen wir ermöglichen, dass jeder arbeiten kann. Da fehlt es ja noch. Und wenn ich dann höre, dass Kanzler Merz, um den es ja heute auch geht, sagt, er möchte jetzt 80% der Syrer wieder heimschicken und 50% der Syrer können ihren Lebensunterhalt selbst verdienen, bei mir im Landkreis und wahrscheinlich bundesweit, dann denke ich mir, er hat es jetzt aber nicht verstanden, wenn er sagt, die Menschen wünschen sich eine andere Migrationspolitik, weil die Menschen wünschen sich alle, dass die da sind, egal welcher Farbe und welcher Couleur, dass sie bei uns mitmachen, dass sie sich einbringen und dass die ganz wenigen, die sich nicht einbringen, ganz klare Konsequenzen dieses Staates bekommen, dass sie nicht weiterhin Geld bekommen, dass sie nicht weiterhin Wohnung irgendwo bezahlt bekommen, dass sie nicht weiterhin hier sein dürfen. Und da haben wir einfach noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Bei dieser Klarheit. Und wir haben auch ein Thema, das mich massiv beschäftigt. Menschen mit ungeklärter Identität dürfen nicht arbeiten, aber sich frei bewegen in diesem Land. Ja, da gibt's von mir nur eine Antwort, sage ich seit Jahren. Leider setze ich mich nicht durch. Lieber arbeitet jemand mit ungeklärter Identität, als dass er sich mit ungeklärter Identität den ganzen Tag in meinem oder in eurem Landkreis oder in eurer Stadt rumtreibt. Ganz klare Grundlage. Ich glaube, die ist ziemlich mehrheitsfähig in ganz Deutschland. Gibt's keine Rechtsgrundlage dafür.
Also ihnen geht es nicht darum, die Leute einzusperren, sondern ihnen geht es darum, dass sie arbeiten, schlicht und ergreifend.
Ja, ist nicht erlaubt, dass sie arbeiten ohne Identitätsnachweis. Aber sie sind da, bekommen Geld und Wohnung und freies Bewegungsrecht. Ich sage es jetzt mal ein bisschen zugespitzt.
Und sind dann irgendwann geduldet und dann irgendwann auch im Zweifel eingebürgert?
Na, eingebürgert sind sie so schnell nicht.
Nein, da müssen
sie
schon irgendwann
Deutsch können und vor allen Dingen Lebensunterhalt selbst sichern. Aber mir geht es ja um die Alimentierung im Sozialsystem. Asylbewerber Leistungsgeld bekommen auch die ohne Identität, ohne geklärte Identität, bekommen auch die Abgelehnten, bekommen auch die Straftäter. Alle bekommen am Ende zumindest die Minimalversorgung. Und das kann auch irgendwo eine Unterkunft irgendwo sein. Und ich glaube, wenn wir da ein bisschen strenger werden mit zentraler Unterkunft und mit einem etwas engeren Korsett, dann wird der eine oder andere vielleicht lieber freiwillig auch gehen oder zurückgehen.
Darf ich noch mal fragen, weil Friedrich Merz ja dieser Tage auch die ganze Zeit darauf hinweist, dass man insbesondere eine sogenannte Migrationswende geschafft habe. Thema Straftäter beispielsweise, über die reden wir vor allen Dingen. Die wollen Leute nicht in der Mitte ihrer Gesellschaft haben. Sind wir da besser geworden, wenn es um Abschiebungen geht? Oder sagen wir dann immer noch, na, wir wissen gar nicht, woher er, sie, wer auch immer kommt. Und da können wir eigentlich nichts tun und heben die Hände.
Das Thema Abschiebung funktioniert ja nur dann, wenn jemand aus einem Land kommt, das den jeweiligen auch zurücknimmt. Das ist ja unser großes Problem. Also brauchen wir entweder Rückführungsabkommen, die es nicht mit so vielen Ländern gibt. Ansonsten muss dieses Land sagen, ich nehme den zurück. Und wenn jemand sagt, ich komme aus dem Land und hat eine ungeklärte Identität, dann kann dieses Land auch sagen, nee, der kommt nicht von uns, den nehmen wir nicht, weil das ist keiner von uns, der bleibt bei euch.
Ich bin gerade bei Menschen, die straffällig werden, die teilweise richtig viel auf dem Kerbholz haben, die wirklich Schwerkriminelle. Was passiert mit denen?
Ja, die sitzen ihre Strafe ab bei uns und dann, die Strafe abgesessen ist, bewegen die sich wieder frei bei uns. Es sind Gott sei Dank nicht so viele, aber es sind einige wenige, die dazu beitragen, dass die Menschen den Glauben in den Rechtsstaat verlieren.
Das meine ich. Herr Fassbinder, wie bewerten Sie das? Was interessant ist, wenn man unterwegs ist, irgendwie auch in der Welt, im vergangenen Jahr zum Thema Migration gedreht. Und ich habe, egal wo wir waren, ob in Syrien oder im Senegal oder sonst wo, nie jemanden getroffen, der sagte, ich versuche nach Europa zu kommen, weil dort die Sozialhilfe so toll ist, sondern ich will arbeiten. Das sagen die alle. Das ist immer der Plan. Ich will arbeiten. Und dann kommen sie hierher. Und wenig später merken wir, das mit dem Arbeiten funktioniert nicht. Das heißt, wo liegt denn der Fehler?
Also der Fehler ist, dass wir es immer noch nicht wirklich verstanden haben, dass wir Zuwanderung brauchen. Ich bin völlig bei Friedrich Merz, dass wir eine Migrationswende brauchen, aber eine ganz andere, als er sich vorstellt oder er proponiert. Wir brauchen eine geregelte Zuwanderung.
Wir müssen definieren, wer kommen darf.
Wann, wie, wohin, das können wir definieren. Wir haben einen Riesenbedarf an Arbeitskräften. Jedes Jahr gehen 400.000 Menschen mehr in Rente als nachkommen. Das heißt, da entsteht eine Riesenlücke. Ich bin heilfroh, dass 1 Million Syrer gekommen sind. Ich war völlig entsetzt über diese Aussagen von Friedrich Merz, 80% müssen gehen. Ich sehe die dann alle in meiner Stadt und sage, die fragen mich, müssen wir jetzt alle gehen? Also das ist völlig falscher Ansatz. Also wir müssen das andersrum sehen. Wir haben völlige Abwehrrhetorik. Wir brauchen Einzelfälle, wo wir durchgreifen müssen. Überhaupt nicht die Frage. Aber diese Dominanz der Rhetorik und die Dominanz der Debatte über das Thema Straftäter, Abschiebung, verkennt völlig die wahren Herausforderungen. Die Leute müssen sofort in den Arbeitsmarkt. Ich habe nie verstanden, warum Leute, die nicht hier sind, die hier sind, warum auch immer, nicht ab dem ersten Tag arbeiten dürfen. Hat mir noch keiner erklären können.
Völlig
warum?
Absurd. Völlig dürfen absurd. Und müssen. Das
wir, muss wir, versor- die wir versorgen die, wir machen alles, aber sagen, ihr dürft aber nicht arbeiten. Völlig absurd. Dabei brauchen wir sie dringend.
Herr Blättner, wie sehen Sie das?
Das sehe ich genauso tatsächlich. Wir schmeißen ja auch in die Diskussion häufig alles in einen Topf. Mhm. Asyl und Arbeitsmigration. Natürlich brauchen wir an vielen Stellen Arbeitsmigration. Uns ist allen bewusst, dass das Gesundheitssystem in Deutschland ohne Migration nicht mehr funktionieren würde.
Hm. Naja, aber Sie haben 10,9% Arbeitslosenquote,
ja,
gerade.
Gut. Ne? Ja.
Also brauchen Sie Zuwanderung oder müssen Sie erst mal zusehen, dass die Leute, die da sind, in Arbeit kommen?
Beides. Wir brauchen schon beides. Wir haben auch schon nach wie vor einen Fachkräftemangel. Und wie gesagt, nicht alle, die jetzt arbeitslos sind, können sie einfach in der Klinik einsetzen, beispielsweise, oder in der Altenpflege, wo wir die Menschen einfach brauchen auch. Das hat mit Asyl erstmal nichts zu tun. Ich finde es wirklich eine große Errungenschaft, dass Asylsuchende bei uns Schutz bekommen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht zum Beispiel Straftäter konsequent abschieben müssen. Das ist aber zuweilen, das wurde ja auch schon geschildert, äußerst komplex. Und da ist auch oft hoher Einsatz auch des eigenen Personals gefordert, so eine Abschiebung dann auch hinzubekommen, wenn Sie das wissen. Das ist auch teuer.
Allerdings. Okay.
Weil er gerade gesagt hat, Zuwanderung in Pflege- und Gesundheitssystem nicht immer möglich. Auch da sind wir viel zu langsam. Anerkennungsverfahren Pflegekräften, von ausländischen Ärzten. Katastrophe, die stehen da und wollen arbeiten und warten Monate, aber nicht 2, 3, 6 Monate, 9 Monate, bis das ausländische Examen anerkannt ist bei uns. Wir sind in den Verwaltungen zu langsam.
Und wir sitzen zu sehr bei dem Thema auf dem hohen Ross. Wir denken immer, alle müssten sich unser System anpassen und denken nicht über so Teilqualifikationen und ähnliche Sachen. Mhm. Deswegen kommen manchmal die Leute ja schon gar nicht mehr, weil sie in anderen Ländern viel besser in Arbeit kommen. Mhm. Also wir haben wirklich schon ein Problem.
Man kommt illegal leichter bei uns ins Land als legal.
War der Satz, den mir mal eine russische Deutschlehrerin in Moskau auf der Straße gesagt hat, die unbedingt hierher wollte und keine Chance. Und ihr Lebensgefährte, ein Physiker, auch keine Chance. Und daraufhin sagte sie genau diesen Satz.
Das ist absurd.
Genau. Und das müssen wir dringend lösen. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich. Heute viel gelernt, sollten wir bei Gelegenheit wiederholen. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön, tschüss.